Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid, auch jetzt so in der Dunkelkammer zwischen Trade-Deadline und All-Star-Game. Also wir bekommen natürlich erste Eindrücke von den Neuen oder auch nicht natürlich, sind noch nicht alle dabei. Wir sehen Teams, die sich irgendwie so ein bisschen Richtung Pause retten wollen, andere wollen ihre Streak am Leben halten. Themen gibt's immer und deshalb sitzt er mir auch heute wieder gegenüber, der mit Blick auf seine Kelten selbstverständlich niemals Ungläubige,
Derek White.
Auch bekannt als Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter. Und Ole, ich meine, wir haben in den letzten Wochen immer so ein bisschen schon über die Kelten gesprochen, aber was mich interessiert, also brennend interessiert, was hältst du von Marcus Smarts Wahl seines Lieblingsspielers außerhalb der Celtics?
Ja, er musste es ja nicht mal erklären. Er hat ja einfach nur den ersten Namen gesagt, der ihm eingefallen ist, aber finde ich okay.
Also Zach Levine ist ja auch, dem kann man ja schon zusehen, sage ich ja auch immer. Das stimmt. Und ich meine, er hat auch Zustimmung geerntet von seinem Interviewer sozusagen. Also ne, Hintergrund, Marcus Smart war beim Old Man in the Three mit J.J. Redick und wurde eben gefragt, sein Lieblingsspieler. Und ich muss ja schon sagen, ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht mit Zach Levine. Also es zeigt ja schon, dass Zach Levine so die Anerkennung innerhalb der Liga, wenn Marcus Smart, ne, dass er durchaus Freunde sein Spiel durchaus Freunde gewonnen hat in den letzten Jahren.
Schockiert. Eigentlich nicht. Also ich meine, so, das Spiel ist ja schön anzusehen. Außerdem, ja. Ich glaube, die Dunks sind auch nicht jetzt. Die sind für sowas auch gar nicht mal so ganz unwichtig, weil NBA-Spieler feiern oft das, was sie selber nicht können. Deswegen ist Kyrie Irving so derjenige, der also unter Spielern ein viel höheres Ansehen genießt als unter den Medien. Und mittlerweile auch unter vielen Fans, aber weil die NBA-Spieler alle wissen, okay, das, was Kyrie kann, das kann ich nicht. So wie er mit dem Ball umgeht, seine Körperkontrolle, den ganzen Kram. Und was Zach LaVine in der Luft kann, das können halt 99,99999% der NBA-Spieler auch nicht. Und ich glaube, Aaron Gordon, aber ja. Das ist halt dann schon was einfach Aufsehen erregt, glaube ich. Also abgesehen davon, dass er wahrscheinlich auch cooler Dude ist, aber ich glaube schon, dass also wenn du halt solche Sachen einfach in so einer Regelmäßigkeit und vor allem auch, wenn du das so kannst, dass es so krass einfach aussieht bei jemandem.
Ja.
Das sorgt halt einfach, glaube ich, krass für Respekt.
Ich glaube allgemein, so die Smoothness, also abgesehen, also natürlich von der Dunks, also einfach die Ausnahme auch so auf dem Feld, weißt du, wenn so sein Stepback, das sieht ja auch eher so aus, als würde er gerade im Vorbeigehen irgendwie so eine Semmel abgreifen oder so, weißt du, es ist einfach so ein bisschen, er macht es halt so, es ist so ein Alltagsding bei ihm, sieht es teilweise aus und sein Spiel sieht halt, wenn es läuft, einfach aus. Dummerweise jetzt gerade sieht gar nichts einfach aus, weil er ja verletzt ist.
Aber ja, Marcus Smart jetzt auch seit heute Nacht.
Stimmt, Marcus Smart ist leider auch, genau. Auf jeden Fall werden wir auf die beiden noch kommen, sicherlich irgendwie, weil wir sprechen heute, es ist ja einiges passiert, letzte Woche Trade Deadline. Dann haben wir uns überlegt, okay, was machen wir jetzt? Wir haben ewig überlegt, wie wir jede Woche, ne? Wir sitzen, Ole und ich haben da immer so einen 3-Stunden-Call, in dem wir Themen jonglieren und uns dann irgendwann für eins entscheiden.
Also fairerweise, wir hatten einen Plan für diese Woche. Wir haben den einfach nur umgestürzt, weil wir dachten, das ist korrekt.
Es
bietet sich einfach mehr
an. Das ist korrekt. Also wir haben immer einen Plan, haben wir natürlich immer. Ne? Und nur wir haben Pro- und Kontralisten haben wir halt nicht zu Themen. Aber das braucht es ja im Endeffekt auch nicht. Auf jeden Fall haben wir uns gedacht, diese Woche, nachdem es ja diesen einen großen Trade gab, nachdem es auch andere kleinere Trades gab, die durchaus interessant sind, sortieren wir mal wieder. Und zwar den Osten. Weil da gab es ja diesen großen Trade. Also schauen wir mal, wer Contender ist, wer vielleicht Contender wird. Wer sich verbessert hat, wer nicht. Und bevor wir das tun, natürlich noch ein kleiner Hinweis auf unsere Patreon-Seite. Denn unter patreon.com/korpiger-podcast und korpiger mit
AE.
So sieht das aus. Da könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und dafür gibt es extra Content. Letzte Woche ist er aufgrund dieser für mich ja gar nicht so wilden, aber durchaus ereignisreichen Trade-Deadline haben wir alles auf den normalen Kanal gepackt. Normalerweise würden wir extra Folgen auf Patreon laufen lassen. Wir haben da auch Formate. Zum Beispiel schauen wir uns jetzt einzelne Spiele an. Wir haben 25 Minutes or Less, wo wir Themen aus der Nacht besprechen. Und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr Lust habt. Und da wir ja einiges zu besprechen haben und sortieren meistens länger dauert, als wir es gerne hätten, würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Oder hast du noch irgendwas vorher, was du unbedingt noch loswerden willst?
Nur ein generelles Statement zum Osten und damit eigentlich auch verbunden eine Frage an dich, weil das Feld war, glaube ich, noch nie so breit an Teams, die weit kommen können. Es gibt, glaube ich, kein Überteam. Es gibt vielleicht eins, was nah dran ist, aber es gibt kein richtiges Überteam in der Conference, aber halt 10 und ich nehme da sogar, also das werden wahrscheinlich viele nicht unbedingt tun, aber die beiden Play-In-Teams, also die hinteren, da ist eins dabei, wo ich schon noch denke, wenn alles ganz glatt läuft, dann könnte das auch noch einen tiefen Run geben. Und ich habe vor ein paar Tagen ein paar Euro darauf gesetzt, dass der Kelte in die Finals kommt. Also einfach, weil für mich, also, und ich glaube nicht, dass die es tun, aber der Grund ist, dass die haben eine 30er-Quote gehabt. Ich glaube mittlerweile jetzt bei 9 Siegen in Folge ist es vielleicht wieder ein bisschen anders, aber die hatten halt eine 30er-Quote und es gibt für mich im Osten im Moment nicht so viele ganz scharfe Trennlinien. Und es gibt Teams, die besser sind als sie, aber es gibt halt, also man kann sich auch für die Celtics Szenarien vorstellen, dass es vielleicht sogar durchgehen könnte, weil also ihre Defense ist auf jeden Fall Playoff-ready. Sie ist vor allem, sie ist, glaube ich, gut übertragbar auf ein Playoff-Szenario, also wo sich das Spiel halt verändert, wo es mehr um individuelles Können und um Mismatches raussuchen und sowas geht. Dafür sind sie halt eigentlich bestens geeignet. Und deswegen habe ich mal draufgesetzt. Ist das völliger Schwachsinn? Habe ich da die paar Taler, die ich gesetzt habe, komplett verschwendet? Oder kannst du es in irgendeiner Form verstehen, was ich da gemacht habe, die Logik?
Interessanterweise, also du weißt ja,
interessanterweise hast du gerade all dein Erspartes auf die Hornets
gesetzt. Ich habe alles, Haus und Hof auf die Kelten. Nein, aber ich hatte den Gedanken tatsächlich, ich habe mir auch überlegt, okay, also klar, ich meine, so eine Winstreak schiebt einen ja immer so ein bisschen in eine gewisse Richtung und lässt einen dann so ein bisschen andere Sachen ausblenden. Na gut, letzte Nacht jetzt dieser Blowout gegen die Sixers. Aber ich habe auch drüber nachgedacht, ob jetzt dieses Team, ich meine, ein langer Anlauf, wenn der dich irgendwo hinführt, dann ist es ja jetzt nicht zwingend blöd. Und wir haben ja schon gesagt, am Anfang der Saison, okay, neuer Coach, der jetzt irgendwie auch sicherlich irgendwie eigene Ideen reinbringt. Wir haben gesagt, man muss abwarten, weil ja der alte Coach der Chef des neuen Coaches ist. Aber trotzdem, wir sprechen immer davon, erstmal gucken, wie sich's entwickelt und fällen dann aber doch relativ schnell mal erst ein erstes Urteil. Und deswegen ist es, du hast ja auch gesagt, so der erste Eindruck wiegt oft schwerer als der letzte in der Hinsicht, gerade wenn du dir eine Saison anschaust. Und dann, deswegen habe ich mir bei den Celtics auch gedacht, ja, im Endeffekt, sie haben halt diese zwei überragenden Scorer auf dem Flügel, sie haben eine extrem gute Defense, sie haben jetzt nicht die 1A-Playmaker, aber sie haben jetzt da haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen, mit White einen reinbekommen, der das zumindest halbwegs beherrscht, der auch seine Mitspieler halbwegs einsetzen kann. Sie haben Bigs, die verteidigen können. Ja, also irgendwie, da ist schon viel beieinander, was eklig ist und was auch in den Playoffs eklig sein kann. Und ich habe mir eben auch gedacht, wie weit es gehen kann. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es komplett irgendwie komplett wild ist. Also zumal ja momentan zwischen Platz 1 und Platz 7, also im ersten Play-In-Platz, glaube ich, 5 Spiele liegen. Also die Raptors sind momentan ja auf 7, haben halt ein paar Spiele weniger. In der Lost Column sind es, glaube ich, sogar nur 3 oder so. Also es ist wirklich, es ist halt echt eklig nah beieinander. Und ich bin jede Nacht, ich merke das jeden Morgen, ne, wenn die Bulls nicht gespielt haben und ich mir, okay, geil, wieder irgendjemand verloren. Jetzt haben sie wieder ein bisschen Polster, ne, weil ist ja gerade wichtig. Und dann denke ich mir so, scheiße, nein, immer noch nicht.
Ja, Polster ist komplett, und das ist halt so krass, weil, also, man kann sich halt auch gleichzeitig einreden, warum sie in der ersten Runde rausfliegen. Und es ist absolut möglich. So, deswegen eine faszinierende Conference. Aber lass uns mit dem Geplänkel aufhören und lass uns jetzt brutal sortieren.
Brutal sortieren, genau. Wir haben natürlich wieder Tiers gebildet. Und weil wir es einfach aus dem Weg räumen wollen, haben wir gerade eben noch schon ausgemacht, fangen wir diesmal kurz unten an, weil, ja, also ich habe es ganz kurz, ich hab das Tier einfach genannt bis nächstes Jahr.
Ja,
ich auch. Weil da ist halt, glaube ich, das sind Teams, für die ist die Saison jetzt, keine Ahnung, geht es vielleicht noch ein bisschen das ein oder andere Talent zu entwickeln, den ein oder anderen Spieler sich anzuschauen, aber halt was dann wirklich am Ende auf dem Scoreboard steht, ist nicht so wahnsinnig wichtig, glaube ich. Und ich habe insgesamt da 4 Teams drin. Du?
5. Aber also auch, obwohl die Wizards ein Spiel weniger und einfach nur einen Sieg weniger als die Hawks haben, also die sind eigentlich tabellarisch überhaupt nicht abgeschlagen, aber ich sehe da doch irgendwie Talentdefizite, deswegen habe ich sie mit reingenommen. Und ich habe dieses, also als wir das letzte Mal die Conference sortiert haben, hatte ich halt nochmal nachgeguckt, da hatte ich 2 Teams im letzten Tier, jetzt sind es 5 und die könnte man untereinander aber auch sortieren. So die jungen Teams, die jetzt mit einer gewissen Hoffnung in die nächste Zeit gehen, also da würde ich jetzt seit kurzem auch die Pacers hinzuzählen, weil sie einfach mit Halliburton jetzt irgendwie eine und auch den anderen Rookies, die sie teilweise haben, mit Chris Duarte, die Möglichkeit haben, relativ schnell halt die Identität aufzubauen, was ihnen gefehlt hat. Ne? Und also ich glaube, das kann man positiv werten. Die Magic sind da mit drin. Wendell Carter Jr., der die beste Center-Saison seit Dwight Howard und Shaq für die Magic spielt. Zumindest von der Wurfquote her, sonst ist es nicht hier war. Also, es läuft. Und die Pistons natürlich mit Cade. Und dann gibt's halt die beiden, die eigentlich, also entweder ein Scherbenhaufen sind, das sind die Knicks, oder die ja eigentlich vor einer komplett ungewissen Offseason stehen, die Wizards mit Beal, mit Porzingis, mit einer ja etwas unklaren weiteren Vorgehensweise. Aber das wären bei mir die fünf Teams. Du hast die Wizards dann wahrscheinlich noch eins drüber?
Nee, ich hab die Knicks eins drüber. Im Tier Knicks, weil sie irgendwie, ja, also der große Move ist nicht passiert. Sie sind irgendwie, du hast so gesagt, Scherbenhaufen ist. Sie haben ihre Balance irgendwie so ein bisschen verloren aus dem letzten Jahr. Unser Freund Julius Randale spielt keine wahnsinnig gute Saison, legt sich mit allem und jedem an, dem man so in die Quere kommt. Also ob Fans, Videokoordinator, glaube ich, war es, oder? Und der Zufriedenheitsfaktor.
Der klassische ist Laptop-Trainer, den Laptop genau. Weggeschlagen hat.
Ja, das war sinnbildlich eigentlich für die Diskussion rund um den Laptop-Trainer, die Laptop-Trainer der letzten Jahre. Aber es ist irgendwie alles, ich habe immer so das Gefühl, so der letzte, vielleicht bei den Knicks ist es noch nicht ganz angekommen, bilde ich mir dann irgendwie ein, weil die Knicks halt dann irgendwie sagen, okay, aus letztes Jahr irgendwie auch so ein bisschen geschnuppert und Tom Thibodeau gibt ja sowieso selten auf. Und ich meine, klar, es ist natürlich auch die Rose-Verletzung kam jetzt natürlich auch nicht zum bestens, also kommt nie zum besten Zeitpunkt, wenn du ihn brauchst für deine Offense oder so dringend brauchst, vor allem für deine Offense. Von daher, deswegen habe ich sie so ein bisschen rausgenommen, weil ich mir da vorstellen könnte, dass sie ja noch nicht ganz so abgeschlossen haben mit der Saison wie jetzt die anderen. Weil bei den Wizards zum Beispiel hast du ja auch, da war ich auch kurz versucht eben zu sagen, weil sie halt von der Bilanz ja noch so nah dran sind. Aber da habe ich mir dann auch gedacht, Beal ist raus, Porzingis geholt. Bei Porzingis wissen wir nicht, wie lang er jetzt wirklich raus ist. Ich habe jetzt auch gelesen, dass die Raptors auch ja mit den Mavs gesprochen haben, zwecks eines Deals dann rund um Dragic und Porzingis und so. Und dann aber halt Bedenken gehabt haben wegen der Gesundheit. Also nicht, dass da jetzt irgendwie was langfristig sein muss, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass die
Wizards da auch... Christophs Porzingis.
Ja, stimmt auch wieder. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Wizards da auch eher vorsichtig vorgehen.
Ja.
Und da jetzt nichts überstürzen werden und eben nicht sagen, okay, boah, wir sind so nah dran am Play-In. Lass mal noch alles versuchen, was da so geht, sondern...
Ist aber natürlich nicht ausgeschlossen, ne?
Wenn Kai
Kuzma jetzt dann nochmal sagt, so, ich möchte jetzt aber noch mehr Pull-Up-Würfe nehmen und treffen und irgendwie wurschtelt man sich das zusammen und vor allem und die Hawks kriegen weiter keine Konstanz in ihre Saison, da kann das natürlich noch passieren, dass sie da oben irgendwie nochmal reinkommen, aber ja, also sagen wir mal so, es sollte eigentlich nicht sein und wir sortieren ja hier.
Eben, wir sortieren und es ist natürlich auch unser Kaffeesatz lesen und unsere Meinungen quasi zu den Teams, also von daher, ich kann es mir nicht vorstellen, aber es ist natürlich nie ausgeschlossen und was du dann zu den Pacers, Magic und Pistons gesagt hast, würde ich genauso unterschreiben, also da ist halt einfach, da hat man schon ein bisschen gesehen, was man hat und was werden kann. Bei dem Magic kommt ja noch dazu, dass das Furz dieses Jahr noch nicht gespielt hat, dass Jonathan Isaac noch nicht gespielt hat. Sehr lang tatsächlich, Jonathan Isaac raus mittlerweile mit seiner Kreuzbandriss war es, ne? Oder war es Meniskus bei ihm?
Ich weiß es nicht auswendig.
Knieverletzung. da ist doch, dann irgendwann hast du natürlich auch wieder sehr, sehr viele Big Men. Aber da bin ich halt, keine Ahnung. Ich glaube, die Magic sind in einer ganz guten Position. Eben die Pistons mit Cade haben wir vor kurzem bei Patreon eben gesprochen. Sowieso, wir jetzt im ersten deutschen Cade-Fanclub, wo ich weiß, will niemandem Unrecht tun, falls es schon einen gibt, ne? Wir schließen uns an. Und von daher, lass uns weitermachen, würde ich sagen, oder?
Ja. Willst du dann von oben oder von unten?
Ja, oder?
Ja, ja. Von oben.
Lass mal von oben. Dann. Erstes oberstes Tier, wie heißt es, wer ist drin?
Es heißt die Top Dogs. Es waren, als wir es zuletzt gemacht haben, Brooklyn und Milwaukee. Brooklyn ist selbstverständlich degradiert worden.
Warum?
Ich weiß auch nicht. Jetzt sind da Milwaukee drin und Miami. Ich konnte mich dann doch nicht ganz davon freimachen. Ich weiß, dir gefällt es überhaupt nicht, aber... Ich habe einfach mal gedacht, okay, die Heat sind das einzige Team im Osten mit Top-7-Werten, offensiv wie defensiv. Die hatten unfassbar viele Ausfälle bisher. Also ich glaube, Butler, Lowry zusammen irgendwie 44 Spiele verpasst. Bam war lange raus. Jetzt gerade steht dann Hero nicht zur Verfügung. Und es gibt ja viele Teams, die halt Ausreden machen. Und die Heat haben das halt bisher irgendwie einfach nicht nötig, also weil sie einfach ihr Ding irgendwie weiter durchziehen konnten. Und deswegen, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich finde, es gibt kein richtiges Überteam. Man hätte sogar auch überlegen können, ob man die beiden so quasi ein bisschen mit runterzieht in andere Tiers, die dann noch folgen werden. Aber momentan sind das einfach, finde ich, ja, die besten Teams in der Conference. Also Milwaukee natürlich bisher auch keine ideale Saison. Also kann man nicht wirklich sagen, aber das ist halt trotzdem immer noch der Fall. Giannis, Drew und Middleton haben zusammen eine 24-6-Bilanz und ein Net-Rating von plus 12 oder so. Also es läuft schon immer noch ganz solide, wenn die wichtigsten Spieler zur Verfügung stehen. Und deswegen denke ich, Stand jetzt müsste Milwaukee trotz der Probleme, die sie meiner Meinung nach haben, trotz der Schwierigkeiten und auch ja, dem Brook Lopez-Thema vor allem, sollte das eigentlich der Favorit im Osten sein. Und Miami ist aber nicht so weit davon entfernt.
So, und jetzt pass auf, das ist der ultimative Beweis meines Strebens nach Objektivität. Ich scheitere oft, aber in diesem Fall habe ich es geschafft, weil ich habe die Heat auch in dem Tier tatsächlich. Also Heat und Bucks bei mir, ich hab's die Eagle genannt.
Wie hast du es genannt?
Die Eagle.
Die Eagle.
Weil, okay. Also sie sind schon Contender, sind halt nicht ganz so sexy, aber sie sind schon da, wo die anderen noch hinwollen, weißt du? Der Kreis schließt sich gleich.
Ich wollte gerade sagen, ich dachte, du hast jetzt an Nadeln gedacht.
Ja, nein. Der Kreis schließt sich gleich. Auf jeden Fall, ich sehe es ähnlich. Also bei den Heat ist halt einfach so das Ding, du hast die Verletzungen angesprochen und irgendwie, ja, und eben, dass sich da niemand beschwert. Ich habe auch so das Gefühl, sie spielen halt drumherum. Also dann springt halt dann auf einmal Max Strus, bringt nicht nur Leistung, sondern überdeckt dann auch so ein bisschen die Shooting-Probleme von Duncan Robinson dieses Jahr, die ja wirklich teilweise gravierend sind, also so gravierend, dass ja auch gespekuliert wurde, ob sie eventuell versuchen, ihn Richtung Trade-Deadline abzugeben, vielleicht Richtung Houston für Eric Gordon oder so. Und das heißt, Justus dann abfangen kann, theoretisch. Jetzt mit Caleb Martin haben sie jetzt den Two-Way-Vertrag zu einem Vertrag bis das Saisonende gemacht. Gabe Vincent, wir haben es ja schon mal alles irgendwie angesprochen. Und ja, jetzt kommen halt so langsam alle wieder zurück. Und dass halt einige, sag ich ja auch ganz gern, dass einige schon mehr machen mussten, als sie vielleicht normalerweise gedurft hätten, ist vielleicht auf lange Sicht auch nicht so schlecht. Also, wir haben ja auch gelesen, also wie gesagt, du weißt, so weit geht meine Objektivität dann nicht, dass ich mir jedes Heatspiel anschaue, aber dass sie zum Beispiel halt, als Adebayo raus war, Adebayo wird ja immer gern so sein, also als Passer irgendwie so vom Elbow genommen, dass sie da dann immerhin gemerkt haben, oh, PJ Tucker kann das auch nicht so schlecht, habe ich zum Beispiel bei The Athletic gelesen. Und dass das halt so ein, dass man da auch Dinge findet, die dann vielleicht auf lange Sicht dich nicht nach oben katapultieren, aber dir situativ halt irgendwie dann mal einen Ausweg geben können, den du vielleicht so nicht gesehen hättest. Und dass halt Spieler einfach auch wissen oder halt schon mehr Verantwortung übernommen haben, als sie es normalerweise gedurft hätten und somit halt irgendwie besser dastehen. Also von daher sehe ich Miami auch als momentan schon Contender im Osten. Zumal halt, ich meine, die Bucks jetzt, und ich würde dann auch noch sagen, die Teams, die jetzt in diesen Trade involviert waren, die sind vielleicht in Topform, sehe ich die theoretisch schon vor den Heat. Nur ist halt die Frage, wie nah diese Teams an ihre Topform rankommen und oder wie hoch die Hürde für diese Teams ist, an ihre Topform ranzukommen und ihr Bestmögliches abzurufen. Und bei den Heat ist halt das Ding, habe ich den Eindruck, dieses Jahr, dass der Floor halt schon, also da passt so quasi zwischen Topform und Floor, der Abstand ist jetzt nicht so groß wie jetzt bei anderen Teams. Und von daher ist es, glaube ich, halt, ja, sehe ich sie am stabilsten. Und ja, mal gucken, weil ich meine, sie haben ja auch noch, der Name ist groß, ich weiß noch nicht genau, was passiert, aber Victor Oladipo, ich vergesse auch immer, dass der irgendwann nochmal natürlich zurückkommt, ist natürlich die Frage, wie er dann zurückkommt, weil also dann, du sprichst ja mittlerweile eigentlich wirklich von einer mehrjährigen Verletzungspause mit kurzen Spielunterbrechungen. So ist es ja im Endeffekt. Und was er dann bringen kann, aber so Hashtag Heat Culture, wenn es irgendwo funktioniert, dann in Miami, keine Ahnung, gefühlt.
Vielleicht, irgendwie bei Oladipo fällt es mir total schwer, den irgendwie auch nur einzupreisen in Überlegungen, was jetzt in den Playoffs passieren kann. Ich weiß nicht, ob er bis dahin so bereit ist und so drin ist in allen Systemen, dass er halt da wirklich eine Rolle einnehmen kann oder ob das halt eher ein langfristigeres Thema ist. Also da momentan, wenn ich über die Heat nachdenke, dann ist er irgendwie, also ich weiß, dass es den da noch gibt, aber ich denke irgendwie gar nicht unbedingt an ihn als potenzielle Verstärkung. Aber du hast natürlich recht, kann er schon sein. Ich meine, Victor Oladipo kann schon Sachen, die gut sind, natürlich.
Ja, teilweise habe ich auch vergessen, dass er noch da ist. Ich denke, also vielleicht, ich glaube, also ob er jetzt diese konstante Hilfe sein kann in den Playoffs, da bin ich mir auch unsicher. Aber ich meine, also Spieler, die das Talent haben, das kann ja mal sein, dass es einfach in einem einzigen Spiel sie dir dann irgendwie mal so von der Bank in 20 Minuten 20 Punkte raushauen oder sowas. Oder halt dir einfach 3, 4 wichtige Aktionen bringen. Und dann halt dir damit halt ein Spiel gewinnen. Und das, ich meine, allein das wäre ja schon wahnsinnig viel wert. Also das Potenzial, das könnte ich mir, je nachdem natürlich, wann er zurückkommt, wie fit er dann ist, könnte ich mir das schon irgendwie vorstellen. Aber ja, genau. Und bei den Bucks, ich meine, zu den Bucks haben wir ja auch eigentlich alles gesagt, wenn die drei da sind. Das Netrating ist auch besser geworden, glaube ich. Es war ja zwischenzeitlich mal unter 10. Dann haben viele gesagt, so, ist gut, aber jetzt halt nicht so herausragend, wie wir es die letzten Jahre irgendwie, oder letztes Jahr, Jerry Holiday ist ja erst die zweite Saison da, wie wir es eigentlich gewohnt waren. Und da ist halt die Frage, dass sie halt echt irgendwann mal so einen Rhythmus finden, denke ich mir. Also klar, je länger es dauert, desto mehr stellt sich die Frage, ob sie ihn irgendwann finden. Aber grundsätzlich, ja, haben wir auch, man wiederholt sich, wenn man über Teams öfter spricht, jetzt haben sie sich halt den Benefit of the Doubt irgendwie auch verdient, dass man halt sagt, irgendwie, es funktioniert irgendwann. Und wie gesagt, mir gefällt die Ibaka-Verpflichtung relativ gut, dass sie jetzt, ich meine, mit Connaughton, das ist sehr maximal blöd gelaufen nach dem DiVincenzo-Trade, aber jetzt haben sie ja DeAndre Bembry noch geholt, der in Brooklyn teilweise ja auch ganz gut aussah, der zumindest halt in Minuten geben kann. Und ich sehe da jetzt keinen Grund, weshalb die Heat sind überall in meinem Kopf, weshalb die Bucks jetzt nicht zu den Top-Favoriten zählen sollten.
Ja, ich denke auch. Also ich finde es zwar trotzdem auch ein bisschen bedenklich fast, dass sie halt relativ früh in der Saison mal eine 8-Spiele-Siegesserie hatten und seitdem halt einfach nicht diese, wie du es angesprochen hast, diese richtige Konstanz reinbekommen, aber irgendwie, es ist halt einfach drumherum auch immer viel passiert und es gab dann einzelne Ausfälle und so und im Zweifel bin ich dann aber trotzdem froh, wenn ich in eine Serie gehe und weiß, ich habe halt das Konstrukt und ich habe halt Giannis, der halt nach wie vor, also er und Durant und Embiid streiten sich wahrscheinlich um den besten Spieler der Conference, aber ich habe gerade am liebsten Giannis im Team, muss ich sagen. Ja. Und von daher, ja, gehören sie da auf jeden Fall rein.
Und was halt, ganz kurz, was halt einfach bleibt bei den dreien, ist halt, dass die Symbiose der drei Stars halt einfach extrem, es passt halt extrem gut zusammen, einfach die drei. Also von dem, was sie können, also sie decken irgendwie, jeder hat irgendwie so sein Spezialgebiet und die anderen decken dann die Parts ab, bei die dem einen nicht singen, die dem anderen nicht so liegen. Und das ist halt einfach, finde ich, schon ein sehr, sehr gewinnbringendes Konstrukt oder ein Konstrukt, das dir einfach in den Playoffs wahnsinnig viel helfen kann und oder halt auch schon hat, geholfen hat. Und das ist halt, deswegen denke ich auch, dass da der Floor halt theoretisch auch einfach höher ist. Also auch wenn du natürlich, wenn Jrue Holidays Offensivspiel sehr streaky sein kann.
Wenn er wieder versucht, Korbleger zu treffen und daran scheitert.
Und daran scheitert, genau, genau. Und wenn Giannis sich wieder 80 Sekunden Zeit nimmt für Freiwürfe oder so. Nein, aber es ist halt einfach, also ich finde, es passt halt einfach sehr gut zusammen. Und das außenrum, ja, mein Spätzle Grayson Allen und so, es passt halt dann ganz gut rein. Und klar, Lopez, mal sehen, wann und wie. Aber ich glaube, Ibaka ist jetzt nicht die blödeste, die blödeste Verletzung, habe ich schon gesagt. Die blödeste Verstärkung. Sofern er von Verletzungen verschont bleibt.
Ja. Ja, und also bei den Heat vielleicht noch kurz. Ich bin da schon gespannt, wie viel halt diejenigen, die jetzt dann teilweise dabei geholfen haben, sie durch die Saison zu tragen während der Ausfälle, wie groß deren Rolle in den Playoffs dann sein wird. Idealerweise gehst du dann natürlich, also hast du halt, und ich meine, das ist ja ganz gut, dadurch, dass sie jetzt nicht immer gespielt haben, gehen dann Lowry, Butler und Adebayo vielleicht halt möglichst frisch in die Playoffs. Und können dann ihre 38, 40 Minuten pro Spiel spielen und dann fällt natürlich jemand wie Jozewin oder so wahrscheinlich ein bisschen hinten runter, aber dass man zumindest diese Optionen hat, ist gut. Was mich halt, also ich habe halt in letzter Zeit natürlich viel über die Defense der Celtics nachgedacht und also auch so im
täglich mehrere Stunden.
Ja. Also im Vergleich mit Miami komme ich da halt immer an den Punkt, die Heat haben mit Adebayo und Butler und auch Tucker brutal gute einzelne Verteidiger, aber bei denen gibt's halt trotzdem in den besten Lineups wahrscheinlich ein, zwei Leute, die man attackieren kann. Also sei das Hero, sei das Duncan Robinson oder Max Strus, da gibt's halt schon Leute und das ist halt so das Einzige, wo ich dann mal gucken möchte, wie wie gut das auch in den Playoffs dann funktioniert oder wie viel halt Adebayo kompensieren kann. Weil also seitdem der von seiner Verletzungspause zurück ist, ist der halt defensiv ein absolutes Monster. Und also ich glaube, wenn der auf genug Spiele kommt, dann ist es auch ein DPOY-Kandidat. Also zumal mittlerweile alle Top-Kandidaten irgendwie relativ viel verpasst haben. Und Draymond, also wer weiß, wann wir den mal wieder sehen, aber den Award gewinnt er halt wahrscheinlich nicht mehr. Und ja, das ist noch so eine Überlegung, die ich einfach zu ihnen hatte. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Team. Ich finde halt auch offensiv, auch da, sie sind, ich haben, glaube ich, die 6. oder 7. beste Offense der Liga. Fußt aber, es ist aber trotzdem eine Offense, wo halt die beiden wichtigsten Spieler keine Dreier nehmen. Und auch Tucker eigentlich keine Shooting Gravity hat. Da ist halt die Frage, wird einem das zum Verhängnis, gerade wenn Robinson irgendwie weiter slumpt. Also wir haben es ja schon mehrfach gesagt, so ein richtiges Überteam ist nicht. Es gibt bei den Heat schon auch ein paar Sachen, die mich immer so ein bisschen grübeln lassen. Aber ja, sie waren bisher einfach das Konstanteste, das ja auch schon gesagt.
Ich habe eine Frage ganz kurz noch zu der These mit den Lücken quasi in der Defense. Ist halt dann in den Playoffs tatsächlich interessant, wo du oder in einem Matchup, ist wahrscheinlich dann auch Matchup abhängig, aber was, also ob du einzelne Verteidiger hast, die halt nochmal mehr herausstechen und dir mehr, also mehr stopfen können, oder ob du halt dieses, wie du sagst, bei den Celtics, dieses Gesamtkonstrukt halt aus mindestens guten bis richtig, richtig guten Verteidigern hast. Und halt aber eben nicht diesen Bam Adebayo zum Beispiel oder auch Jimmy Butler oder sowas. Und dann, ja.
Also, ist wahrscheinlich auch Matchup-spezifisch, ne? Also wenn jetzt Miami gegen Philly spielt beispielsweise, dann kann Adebayo halt relativ schwer wahrscheinlich den Roma geben, weil er halt Beat nehmen muss und Harden, keine Ahnung, das, was er am liebsten macht, ist halt, sich schon Leute rauszupicken halt ein, also sich Blöcke ranzuholen oder halt seine Stepbacks zu nehmen. Und das ist halt, da gibt es vielleicht mehr Angriffsfläche, aber andererseits haben sie mit ihrer Beweglichkeit auch gerade vorne drin natürlich auch Optionen, um den Sixers total weh zu tun. Also auf das Thema werden wir wahrscheinlich auch noch ein paar Mal zu sprechen kommen. Ich freue mich mega auf die Playoffs im Osten. Also weil schon die erste Runde kann brutal gut werden, je nachdem.
Allein das Play-In kann schon brutal gut werden, je nachdem, wie sich das dann irgendwie noch, also,
ja. Vollkommen richtig, ja. Solange die Wizards nicht reinkommen.
Ja, aber ja, schon. Das wär eine Voraussetzung. Aber sonst ist eigentlich, wird nichts langweilig. Lass mal zum nächsten Tier kommen, weil ich sag's ja ganz kurz, weil dann schließt sich nämlich der Kreis. Weißt du? Ich wollte, ne? Nicht, dass das zu sehr zieht im Kreis. Deswegen, das sind jetzt die Hasen. Weil die sehen ein bisschen schneller aus, sind aber noch nicht da.
Weißt du? Ja.
Ne? Noch, ich brauch noch ein bisschen, bis ich sie, also, keine Ahnung, ich kann mich nicht von den Nets als Contender verabschieden. Die Nets sind deshalb drin, also auch trotz dieser 11 Spiele-Niederlagen-Serie, die ja dank Seth Curry und Andre Drummond dann zu Ende ging gegen die Kings. Und die Sixers habe ich halt drin. Also weil ich halt, keine Ahnung, dieser Trade für mich bewegt da halt schon viel. Also wenn ich mir die Nets anschaue, noch mehr bewegt natürlich dann die potenzielle Rückkehr von Kevin Durant irgendwann. Weil du hast ja schon angesprochen, einer der drei besten Spieler der Conference. Und mit Kevin Durant und auch diesen ganzen Problemen, die sie so hatten, waren sie halt einfach auch Nummer 1 im Osten.
Ja.
Auch die, obwohl die Saison sehr, sehr holprig verlief. Gleichzeitig haben sie jetzt halt ihren, natürlich nicht 1-zu-1 Ersatz, aber zumindest was Shooting angeht, einen Ersatz für Harris mit Seth Curry und dürfte Durant dann auch nochmal helfen. Und dann eben Simmons. Und bei Simmons bin ich habe jetzt auch nochmal so ein bisschen nachgedacht über die Woche. Also mir gefällt der Fit weiterhin. Aber was ich halt, die interessante Frage für mich ist halt irgendwie bei Simmons, also natürlich erstens mal, welche Rolle übernimmt er dann? Also wie genau soll das aussehen? Soll er jetzt Lead-Playmaker sein oder wird er dieser berühmte Draymond? Und dann ist halt das Ding, wenn er eine neue Rolle übernimmt, dann muss er sich ja individuell erstmal an diese neue Rolle gewöhnen. Plus, du musst ihn dann in das Konstrukt involvieren, das dann ja auch wieder anders aussieht. Also da sind schon einige Schritte irgendwie zu gehen, sowohl individuell für Simmons als auch jetzt für die Nets als Team, die es vielleicht so ein bisschen erschweren. Aber es kann natürlich auch sein, dass eine neue Rolle, die auf einmal so viel besser passt als die alte, dass der Übergang dir leichter fällt. Also ich weiß nicht, aber das ist für mich eine also es sind mehrere spannende Fragen und so mehrere Dimensionen so bei den Nets, die ich ganz interessant finde irgendwie.
Finde ich total legitim. Also ich habe die Überlegung beziehungsweise teilweise die Bedenken auch, weil, also was ich Simmons irgendwie in seiner Zeit bei den Sixers am ehesten vorwerfe, ist jetzt, also natürlich so das Thema mit dem Werfen, aber das ist jetzt nicht das Einzige, sondern irgendwie auch, dass er sich in der Zeit halt mehr oder weniger geweigert hat, sich anzupassen. Also eigentlich war Embiid immer derjenige, der sich halt anpassen musste und der sein Spiel verändert hat, der halt rausging an die Dreierlinie, um versuchen Platz zu machen, der irgendwie also alle möglichen Sachen in seinem Spiel immer angepasst hat. Und bei Simmons war diese Bereitschaft, vielleicht auch die Fähigkeit nicht unbedingt immer da. Deswegen bin ich gespannt, wie das in einem neuen Kontext funktioniert. Ich sehe da schon auch Potenzial. Ich finde auch gar nicht, dass das irgendwie so ein der eine ist die Nummer 1, der andere ist die Nummer 2 zwingend sein muss, weil bei Kyrie wissen wir doch, wie gut der abseits des Balles funktioniert. Also der ist ja offiziell auch ein Point Guard, aber letzte Saison hat er auch nicht Point Guard gespielt, als Harden kam. Und der braucht auch nicht Point Guard spielen. Am besten ist der als Scorer, also lass ihn scoren. Und KD, der kann auch Playmaken, aber muss er auch nicht die ganze Zeit. Also an sich gibt's ja genug sag ich mal, Playmaking-Possessions, dass man sich das aufteilen kann und dass man halt Rollen finden kann. Es ist dann auch immer die Frage, wie sehr ist man als Simmons gewillt, dann zum Beispiel so eine Rolle einzunehmen, wie Draymond sie hat. Also ich hatte ja die Überlegung auch selbst in Philly schon immer und habe deswegen immer gesagt, sie brauchen noch einen Playmaker auf dem Flügel, der ihn dann auch mal so in Bewegung einsetzen kann, dass er halt irgendwie aus dem Short-Roll dann Pässe verteilen kann oder so. Aber ob er das will, ist halt auch noch die andere Frage, ne? Weil das, was Draymond macht, ist ja einzigartig. Man wirft das immer so raus, ja, spielt doch mehr wie Draymond, aber niemand spielt ja so wie Draymond.
Deswegen, aus gutem Grund.
Ja. Und also das erfordert einerseits halt Opfer, weil du dann halt nicht irgendwie primärer Scorer bist, und andererseits erfordert es auch unfassbar schnelle Auffassungsgabe, ne? Und Verständnis für deine Mitspieler und so. Und das ist halt nicht so leicht. Es ist vor allem auch, glaube ich, etwas, was also auch bei Draymond nicht über ich gehe jetzt raus und dann funktioniert das sofort, funktioniert das, sondern über mehrere Jahre. Also gerade so diese perfekte Chemie, die er mit Clay und Steph hat, das ist ja über die Jahre entstanden. Und die Nets, habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, die werden maximal 8 Spiele mit der Big Three haben. Maximal 10 Spiele mit der Big Three haben, bevor die Playoffs losgehen. Und wenn das Play-In irgendwie so läuft, dass sie auf 8 sind und Toronto auf 7, dann werden sie das gesamte Play-In ohne Kyrie absolvieren müssen. Das ist halt auch so, ne? Also weil wenn die Regeln dann noch so sind, wie sie jetzt gerade sind, das muss man sich halt mal reinziehen. Und dieses, ich habe keine Ahnung, ob die genug Zeit haben werden, um sich ansatzweise einzuspielen und aneinander zu gewöhnen. Deswegen, also ich habe sie genau wie die Sixers auch in dem nächsten Tier. Das heißt bei mir Papier-Contender. Also ich würde zwar Hase und Igel ist schöner, aber ich glaube, wir wollen aufs Gleiche hinaus. Ich bin mir bei beiden nicht sicher, ob die Zeit reichen wird. Und auch bei Philly, die stehen besser da. Sie waren ja auch in letzter Zeit eigentlich halt brutal unterwegs, weil Embiid halt brutal unterwegs ist. Und trotzdem hat sich ihr Team jetzt natürlich ziemlich gravierend verändert. Deswegen, so abgesehen davon, dass sie gegen den Kelten nicht mal 90 Punkte zustande bekommen, ne? Das ist natürlich ja schon auch brutal. Aber Harden hat halt natürlich auch noch nicht gespielt.
Ja. Und mal gucken, und dann, wann wir ihn sehen. Wie gesagt, der Curry-Abgang natürlich auch mehr.
Ja.
Also, weil, ja.
Ja, und also auch, du weißt, dass ich ein riesen Andre Drummond-Fan bin, aber der hat in dieser Saison als Embiid-Backup ganz gut funktioniert. Und das muss man jetzt auch erstmal gucken. Also, ich denke, Philly hat's wahrscheinlich noch mehr als andere Teams nötig, auch auf dem Buyout-Markt halt irgendwie nochmal zu gucken, wie man das Team vielleicht noch ein bisschen ergänzen kann. Es sei denn, man geht davon aus, dass Paul Millsap noch ganz viel im Tank hat. Bin ich mir nicht so sicher. Und
man weiß es nicht.
Ich glaube, sie sind aufgrund der Ausgangslage vielleicht ein bisschen höher einzuschätzen und einfach auch aufgrund der Tatsache, dass ihr bester Spieler gerade halt in Topform ist, während der beste Spieler der Nets verletzt ist und man auch noch nicht genau weiß, wann er wieder da ist. Aber bei beiden habe ich so meine Zweifel, dass die Zeit reicht, dass sie halt rechtzeitig irgendwie ihren Peak erreichen können. Und gleichzeitig haben sie, das hast du ja vorhin auch schon angedeutet, das meiste spielerische Potenzial im Osten, glaube ich. Also deswegen kann man die beiden Teams auch nicht rausnehmen aus der Verlosung, sondern sie sind mittendrin. Aber ist halt die Frage, in welcher Form sie dann sein werden, wenn es um die Playoffs geht.
Ja, ich meine, das lässt sich einfach wahnsinnig schwer sagen. Ich meine, was du gesagt hast zu Drummond, also ich finde, also ja, Drummond ist irgendwie so ein bisschen, ja, schon fast so ein bisschen zur Punchline geworden, so die letzten Jahre. Aber ich glaube halt für die Nets, also du sagst halt, der Abgang kann den Sixers wehtun. Ich meine, wir haben letzte Woche auch drüber gesprochen, dass Murray eben sagt so, hey, der Backup meines besten Spielers ist jetzt nicht so wichtig, aber klar, bisschen so Masse noch zu haben, kann nicht schaden. Und das kann, glaube ich, halt den Nets helfen, weil ihnen das ja wirklich auch gefehlt hat, ne? Also allein was dann, ja, so ein bisschen das Rebounding angeht und sowas. Und Nochmal ganz kurz dazu, weil du gesagt hast, bei Simmons, ob es jetzt die Bereitschaft war oder die Fähigkeit, dich anzupassen, und du dann eben auch gesagt hast, dass halt so dieser zusätzliche Playmaker nie da war. Und da bin ich jetzt halt eben gespannt, weil, also, ob es jetzt dann wirklich nur das exklusiv das eine oder exklusiv das andere war, weiß man natürlich nicht. Aber er ist jetzt zumindest in einer Situation, in der das alles außenrum ist, was ihm zumindest erleichtern könnte, diese eine Draymond-ähnliche Rolle zu spielen. Also zumindest halt einfach so. Und wie du sagst, also dieses, ich glaube, diese Scheiße, Denglisch, diese Awareness quasi für das, was um ihn rum passiert, das schnelle Schalten, ist ja eine seiner großen Stärken eigentlich. Ja. Und was ich noch ganz interessant fand, war aus seiner Antrittspressekonferenz, auch wenn normalerweise aus solchen Pressekonferenzen ja nicht so wahnsinnig viel zu ziehen ist, aber dass er da gesagt hat, er hat da so ein bisschen auf diese, nochmal an diesen Playoff-Run erinnert mit, damals mit Bellinelli, Ilyasova und JJ Redick. Vielleicht soll es auch ein Seitenhieb sein, aber das halt so, dass alles so ein bisschen free-flowing war. Und, ja. Und dann gab es ja noch diese Meldungen aus Brooklyn, dass ja anscheinend Nash und Durant mehr so ein bisschen fließende Offense spielen wollten und Harden mehr ISO.
Boah, der Artikel war eine Frechheit. Also Durant hat ja irgendwie die siebtmeisten Isolations pro.
Ja.
Das ist total, also unfassbarer Unsinn, so ein Artikel noch mal jetzt, also
man hätte
Houses,
ja,
ne, aber
ja,
die wollen jetzt natürlich dann auch irgendwie die Schuld auf Harden schieben, ist ja auch einfach. Also
ja, genau, es kommt halt dann immer so raus, ja, genau. Man, ja.
Es lenkt halt auch einfach nur davon ab, dass Kyrie, der Spinner, dafür verantwortlich ist, dass das alles auseinandergegangen ist wahrscheinlich, aber gut, egal.
Egal, ja. Nein, aber das zumindest, wenn sie so einen etwas fließenderen Ansatz verfolgen, vielleicht, also Durant ISOs sind ja jetzt nicht die blödeste Idee, ne? Weil ja. Er kann
Harden das. ISOs übrigens auch nicht. Auch in dieser Saison nicht.
Ja.
War auch in dieser Saison der beste ISO-Spieler der Liga, wenn man das vom Volumen her guckt. Also, egal. Ja.
Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich glaube, die Voraussetzungen, dass Simmons sich so anpassen kann, sind in Brooklyn durchaus gegeben. Deswegen bin ich gespannt, ob er eben, also, und dann, deswegen würde ich sagen, vielleicht war es auch teilweise die Fähigkeit, beziehungsweise die Fähigkeit auch des Teams, ihm die Anpassung zu erleichtern in Philly. Vielleicht funktioniert es in Brooklyn. Bin ich gespannt. Und ja, bei den Sixers, ich meine, wie du sagst, dauert jetzt ein bisschen, dass Harden jetzt weiter aussetzt und das All-Star-Game auch aussetzt, ist sicherlich eine gute Idee. Vielleicht ist dann auch so der Plan, ihn dann zurückzubringen Richtung Post-All-Star-Break dann irgendwie, um dann noch ein paar Spiele mit reinzubekommen. Ja, ich meine, klar, es hat das Team ein bisschen an Tiefe verloren. Ich meine, im Endeffekt, sie haben zwei Rotationsspiele abgegeben, haben einen bekommen oder ja, bei Millsap muss man halt sehen, ne?
Ja.
Wenn man es so sieht. Und von daher finde ich es jetzt gar nicht so gravierend, weil Simmons war ja kein Teil des Teams dieses Jahr.
Ja.
Und ja, wenn das halbwegs funktioniert, sehe ich es schon, ja, dann ist das Potenzial für mich einfach schon riesig. Einfach weil Embiid so brutal ist und weil du halt eben auch noch mit Thibault, mit auch Danny Green, auch wenn er ein, zwei Schritte verloren hat, einfach noch gute Verteidiger drumherum hast. Du hast Tobias Harris, der ja, seinen Vertrag nicht ganz rechtfertigen kann natürlich, aber der trotzdem kein schlechter NBA-Spieler ist. Also, ja,
und als Nummer 3 deutlich besser aufgehoben ist als Nummer, ja. als Nummer 2.
Genau. Und von daher sind die Sixers eigentlich, und Maxi noch dazu, also du hast eigentlich noch einen dynamischen Scorer aus dem Backcourt zusätzlich noch. Ja. Also da finde ich, ist schon noch wahnsinnig viel, was eigentlich dein Ceiling einfach anhebt hinten raus. Und deswegen, also wenn sich das findet, dann sehe ich sie zum Beispiel auch vor, also dann sehe ich es dann vor Miami theoretisch, aber man weiß es halt einfach irgendwie nicht. Deshalb.
Ja. Ja, es, mich nervt dieser Trade mittlerweile schon. Also einerseits, es stört mich, dass man halt jetzt halt noch nicht sehen kann, wie die Teams aussehen, weil halt Leute verletzt sind und man ja auch nicht genau weiß, wie lange. So, ich würde das jetzt einfach gerne sehen, aber das ist nur das eine. Was mich halt mehr nervt, ist halt so dieses gegenseitige, sich die Schuld in die Schuhe schieben.
Ja,
also
ja.
Auch, also das Thema mit diesem von den Netz gelancierten Artikel, wo halt Harden wieder schuld war und also mit dem ganzen Kram. Wo, und also ich will damit nicht sagen, dass er irgendwie ein Unschuldslamp wäre, auf keinen Fall, aber wenn du für Harden tradest, dann gehst du wahrscheinlich davon aus, dass der vielleicht die ein oder andere ISO-Possession haben will, weil das möglich sein Ding ist. Und er hat letzte Saison halt sich eigentlich super untergeordnet und die haben die kurze Zeit, die sie zusammen gespielt haben, war überragend. Ne? Also
ja,
das
ja, aber sonst zusammen gespielt.
Ja, genau. Sie haben, es war nicht viel, aber da haben wir alle gesagt, okay, das offensiv gibt es nichts, was das irgendwie toppen kann. Egal. Jedenfalls von der anderen Seite gibt es das ja auch, dass halt die Sixers-Fans jetzt, Simmons lächelt. Der hatte wohl doch keine mentalen Probleme. So, das geht ja gar nicht. Oh, jetzt bist du auf einmal geheilt. so Leute, die ja offensichtlich absolut gar keine Ahnung davon haben, wie halt ja. sowas funktioniert. Also ich weiß das ja auch nicht, wie es bei Simmons persönlich ist, aber halt diese ganzen Leute, die ihm vorwerfen, dass er irgendwas vorgespielt hat, die wissen das ja auch nicht. Und es ist halt, finde ich, unfassbar, ja, es ist einfach zum Kotzen so zu tun, als wüsste man das und als würde man das alles durchschauen, weil kannst halt nicht reingucken. Und also, dass bei Leuten, die halt, also was auch immer das ist, ob der panisch ist, ob der depressiv ist oder so, dass so ein Szenenwechsel eine Rolle spielen kann, das ist ja jetzt nicht weit hergeholt. Also Leute, redet mal mit jemandem, der irgendwie mit Psychotherapie sich auskennt oder also der das halt einordnen kann. Aber dieses, kann ja doch nicht so schlimm gewesen sein. Er lächelt. So, da denke ich mir, das ist doch einfach nur komplett idiotisch. Also so, das regt mich einfach nur wahnsinnig auf. Wie man vielleicht merkt. Ein bisschen dumm.
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte den Gedanken auch. Also gerade so, weil lächeln, ich meine, wie oft heißt so, boah, ich habe es gar nicht gemerkt, dass der depressiv ist oder so, ne? Weil der war ja eigentlich immer ganz gut drauf. Also nicht, weißt du, nicht, dass ich jetzt sagen will, dass, also ich habe auch keine Ahnung, was bei Ben Simmons ist, aber es ist halt kein Attribut, dass du sagst, der lächelt, ja, okay, dem geht's gut. Passt. Der hat gelogen. Das geht, das funktioniert einfach nicht, wenn du kein Wort mit diesem Menschen gewechselt hast oder beziehungsweise nicht dich wirklich mit diesem Menschen eigentlich beschäftigt hast und halt so. Und das geht dann einfach nicht. Und ja, also finde ich auch mal, das ist dann dieser Ärger und dann davon ausgehen, dass er sich irgendwas ausgedacht hat, nur um aus dieser Situation rauszukommen. Wir wissen es nicht, wir wissen es in beide Richtungen nicht, aber deswegen sollte man auch einfach vorsichtig sein mit sowas und da halt dann nicht irgendwelche Rückschlüsse ziehen, nur weil es gerade irgendwie ins eigene Narrativ passt. Und wie du sagst, keine Ahnung, ich meine, wenn mich eine Situation so extrem belastet, dass sie meiner Psyche zusetzt und ich dann aus der Situation raus bin, dass dann so eine Last von mir fällt, ist jetzt, also da sage ich dann nicht, ja, da war ja gar nichts.
Ja.
Weißt du, dann den Rückschluss kann ich dann irgendwie meiner Meinung nach nicht ziehen irgendwie.
Also und also ich meine das auch nicht so, dass das irgendwie von seiner Seite alles reibungslos abgelaufen ist, finde ich nämlich nicht. Auch so von seiner, also wie diese ganze Geschichte abgelaufen ist. Ich finde, es gibt weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite Leute, wo ich denken würde, oh, der Arme oder, also keine Ahnung, bei dem ist alles genau richtig gelaufen oder so. Das ist es gar nicht unbedingt, aber einfach diese Ferndiagnosen und dieser Pauschalvorwurf, das finde ich irgendwie zum Kotzen.
Es muss ja auch nicht immer einen Unschuldslamm geben und einen Aggressor, der alles falsch gemacht hat, sondern also da, wie in jeder zwischenmenschlichen Beziehung, wenn es schief läuft, waren meistens alle beteiligt. Von daher, ja. Ich bin froh, wenn dann Harden spielt, wenn Simmons spielt und wir dann irgendwie Richtung Playoffs sind und das dann interessant wird und man nicht mehr noch kurz irgendwie seine Weste etwas nachweißeln will. Und dann, genau. Dann, nächstes Tier bei dir. Tier. Oh, Entschuldigung.
Sorry. Ja, das ist komplizierter, also weil ich mir nicht ganz sicher war, ob ich da vier Teams oder zwei Teams draus mache. Ich habe es mal Conference Finals Upside genannt. Bei zwei Teams, die gehören da für mich definitiv rein. Und das sind, und das ist wirklich ein besonderer Moment in der Korbjäger-Historie, unsere Teams.
So sieht's aus,
Buletten, stark. Die ich zuletzt, als wir das letzte Mal gemacht haben, nannte ich sie Heimvorteil möglich. Und allein die Tatsache, dass das immer noch gilt, obwohl sie in dieser Saison, glaube ich, mehr die Seuche weg hatten als alle anderen Teams, die irgendwas reißen wollen, gebührt schon großen Respekt. DeMar DeRozan ist eine Mischung aus Gott, Michael Jordan und dem Masupilami. Also es ist der Wahnsinn, was er abreißt, aber Respekt. Und dann habe ich da den Kelten stehen, die zuletzt bei High Upside Probleme in der Gegenwart, in dem Tier waren sie zusammen mit Atlanta, und jetzt deutlich besser sind. Wir haben ja schon mehrfach über den Bedarf nach einem Snippelstück gesprochen. Und nachdem ich jetzt Derek White ein paar Mal für die Celtics habe spielen sehen, denke ich, vielleicht ist das Snippelstück.
Vielleicht ist das Snippelstück?
Es wäre geiler, wenn er halt Dreier treffen könnte, also konstant. Aber bisher war das jedes Mal, wenn er reinkam, hat er das Spiel halt verändert. Also einerseits, weil der halt ein mega schneller Decision-Maker ist, das war mir gar nicht so bewusst. Aber wenn der den Ball in der Hand hat, es passiert irgendwie sofort was. Also entweder er zieht oder er gibt den Ball weiter oder er wirft. Also es gibt kein Zögern in seinem Spiel. Und das finde ich gerade bei jemandem, der ganz neu ist in einem Team, sehr beeindruckend. Und also das gefällt mir bisher total gut. Auch einfach, wenn man bedenkt, dass, ohne jetzt Dennis Schröder zu sehr vor den Bus werfen zu wollen, aber bisher war halt der Backup Einser, der Satz, reinkam, jemand, der das Tempo immer eher rausgenommen hat und der halt so die Dynamik im Spiel verändert hat. Und Derek White beschleunigt eher alles. Und also das finde ich halt irgendwie, das gibt einen gewissen Mehrwert. Das gefällt mir sehr gut. Und nochmal, also auch wegen dem, was ich vorhin schon gesagt habe, wegen der Defense. Eigentlich haben sie jetzt eine Top 8, die quasi kaum Lücken bietet. Und das ist schon relativ einzigartig. Also, und natürlich ist so bei Grant Williams und auch bei Daniel Theis muss man wahrscheinlich auch ein bisschen matchup-spezifisch schauen, wer dann irgendwie mehr Minuten spielt. Aber wenn du so auf die Top 6 guckst, also und Derek White dann halt als Six-Man, das sind alles Spieler, die halt mal All-Defensive waren oder mal werden können. Und das ist schon krass. So der Backcourt mit und vor allem halt auch super switchable, weil Smart größere Spieler verteidigen kann, White auch größere Spieler verteidigen kann. Robert Williams hat echt einen Sprung gemacht und ist so als mittlerweile auch viel als Roma eingesetzt, halt eine absolute Maschine, weil er einfach so krank athletisch ist und so lange Arme hat, dass er irgendwie viel abräumen kann. Also im Moment gefällt mir halt dieser Mix defensiv unfassbar gut und deswegen, ja, wie schon gesagt, natürlich ist man auch ein bisschen geblendet während einer Siegesserie von 9 Spielen. Aber sie haben auch das beste Point Differential im Osten. Also momentan sieht es einfach ganz gut aus, sagen wir es mal so.
Ja, zumal ja auch Tatum seine Offense gefunden hat, oder?
Und eigentlich Brown auch schon länger, aber.
Ja, aber halt, also ich meine, es ist ja, man spricht ja immer über die Defense, aber es ist ja, du hast ja eigentlich 2 Stars, die am Anfang der Saison ein bisschen Probleme mit der Konstanz irgendwie hatten und ja, auf jeden Fall. Aber momentan, White kommt jetzt noch von der Bank, oder? Ich meine, letztes Spiel war ja Williams raus, jetzt gegen die Sixers, oder? Wenn ich mich nicht täusche.
Ja, aber also White ist Six-Man, genau.
Ja, ist Six-Man, genau, okay.
Das wird, glaube ich, auch erstmal so bleiben, aber er ist halt in der Closing Five ist er halt drin.
Mhm. Okay.
Dann Start Horford, also in Idealbesetzung. Jetzt ist natürlich die Frage, ob Smart länger ausfällt, wenn er das tut, dann muss man das Ganze natürlich auch wieder relativieren, aber es lief jetzt zumindest sehr gut. Und also bisher ist, glaube ich, noch keine Prognose da, wie lange er ausfällt. Ich nehme mal an, dass er jetzt sie haben jetzt ein Back-to-Back, also kommende Nacht spielen sie gegen Detroit, da glaube ich nicht, dass er spielen wird. Vielleicht halten sie ihn dann einfach bis nach dem All-Star-Break raus und idealerweise ist dann wieder gut.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn White auf dem Feld ist, wie ist so in der Offense seine Rolle? Also ist er dann so primärer Playmaker oder teilt er sich mit Smart oder und Tatum oder wie?
Es wird aufgeteilt und also er ist jetzt nicht an einen Fleck gebunden. Es gab jetzt auch schon mehrere Aktionen, wo er einfach in der Ecke steht und dann auch da schnelle Würfe genommen hat, aber also ist auch bewegt sich abseits des Balles viel, er hat mal den Ball in der Hand, aber also ich glaube, er wurde nicht dafür geholt, um jetzt der permanente Creator zu sein, weil dafür, das ist ja schon der Gedanke, dass das Tatum viel leisten soll und auch Smart. Also ich glaube, da soll er eher unterstützen, als dass das irgendwie so der primäre Auftrag für ihn wäre.
Also eher quasi durch seine Bewegungen dann auch ohne Ball und so halt so für zusätzliches Playmaking in Anführungszeichen sorgen. Also dass er dann halt die Defense in Bewegung bringt.
Ja, oder dass er halt dann in einem Set den Ball in Bewegung bekommt und dann schnelle Entscheidungen
trifft.
Dafür ist es halt super, so jemanden noch mit drin zu haben.
Ja. Es klingt gut. Der Schedule hat's gut gemeint jetzt mit dem Bus, die letzten Spiele.
Celtics.
Wobei das, ich meine, aber das Ding muss man, muss ja sagen, so, habe ich auch letztens bei Locked on Bulls mit Matt Peck, mit dem wir letztes Jahr im Sommer das Interview hatten, auch wieder gehört, wo sie sagen, ja, die Bankproduktion der Bulls. Da müssen sie jemanden holen. Ja, keine Ahnung, also momentan spielen halt die Leute 13 bis 15, weißt du? Ja. Dass die Produktion dann da nicht so wahnsinnig hoch ist. Also es ist halt einfach, also klar ist DeRozan da und klar ist Vucevic da, aber dazu gleich noch mehr übrigens. natürlich.
Ich dachte aber schon.
Aber es ist halt, also die Bulls sind halt momentan, wenn du sie als Team siehst, theoretisch vom Talentlevel her sind sie halt gar nicht so weit weg von den Spurs zum Beispiel. Also weißt du, wie ich meine? Oder auch von den, gut, okay, Season ist ein Sonderfall, natürlich gerade auch ohne Gilgeous Alexander, aber es ist halt, wie sie sich da halt momentan halten, finde ich halt schon krass. Und das spricht halt sehr, sehr viel für dieses Team, wie es halt als Team funktioniert. Und halt, und jetzt kommt meine Frage, DeMar DeRozan, ich meine, du hast ihn ja gerade schon gepriesen, krass, ich musste es gar nicht übernehmen. Aber also jetzt 7-mal in Folge 30 Punkte, 6-mal in Folge über 35 Punkte. Im 4. Viertel, was er jetzt gegen die Spurs abgerissen hat, pervers. Also wirklich einfach, Kobe White hat irgendwie gesagt, so die letzten Spiele, hat er so das Gefühl gehabt, dass DeRozans Würfe im vierten Viertel nicht mal den Ring berührt haben, wenn sie durchgegangen sind, sondern dass er einfach irgendwie, also so diesen krassen Fokus hat. Sein Playmaking ist extrem gut. Er trägt jetzt halt, also genau jetzt in dieser Phase, in der so viel fehlt, und jetzt auch Zach LaVine gerade noch raus ist, auch dazu gleich noch mehr. und das Team aber jetzt gerade diese Siege bis zum All-Star-Break einfach braucht, um halt sich dann so ein kleines Poster zu erspielen, bevor der Schedule wieder komplizierter wird danach und dann aber vielleicht dann auch so langsam nach und nach alle zurückkommen. Gepaart damit, dass er halt dieses Team halt durch seine Verpflichtungen unter anderem von okay, wir sind richtig scheiße zu, okay, irgendwie, keine Ahnung, sind wir irgendwie Heimvorteil oder, keine Ahnung, haben wir irgendwie eine Chance auf den Top-Seed. Ich weiß, Embiid und so sind drüber, aber kann man nicht DeRozan mittlerweile wirklich ernsthaft in die MVP-Konversation mit aufnehmen?
Also ich habe ihn gerade eine Mischung aus Gott, Michael Jordan und dem Maso Pilami genannt. ich weiß nicht, ja, ob du es jetzt pushen musst, aber also ich würde sagen, man kann ihn auf jeden Fall auf einen Stimmzettel packen, würde ich mal sagen. Also zu den Top 5 Kandidaten gehört er schon. Aber ich finde halt, dass Jokic, Embiid und Giannis einfach, also deren Saison ist ja auch einfach die ganze Zeit brutal.
Ja.
Also gerade Jokic, was die Zahlen angeht. Das ist halt, und Jokic hat schon die ganze Saison keine Unterstützung. Etwas plump gesagt, aber im Prinzip ist es so, wie Asitoni sagen würde. Also es ist ja nicht so, dass dessen Lage besser wäre. Ich meine, guck mal, wer da viele Minuten bekommt. Guck dir mal einfach Facundo Campazzos Minuten an, meistens. Es ist meistens einfach eine Katastrophe. Und das ist so einer der wichtigeren Bankspieler. Deswegen, aber wie gesagt, ich finde DeRozan, man kann ihn mittlerweile, glaube ich, in die Top 5 schon nehmen. Also zumal ja Steph sehr abgebaut hat, zum Beispiel, ich weiß jetzt gar nicht, Durant hat viel gefehlt, deswegen muss man den wahrscheinlich auch rausnehmen. Wer ist dann auf 4 und 5? Christopher Paulus kann irgendwie in die Konversation. Ja. Ist halt dann auch immer die Frage, ist er der beste Spieler seines Teams? Spielt es überhaupt eine Rolle?
Ist der Booker, ja, genau.
Ja Morant gibt es natürlich auch noch.
Ja Morant gibt es
beim noch. Grizzly Bären, der nicht ganz schlecht ist. Mein Preseason-Pick, Luca ist wahrscheinlich mittlerweile raus, oder? Selbst wenn er, ich meine, wenn er jetzt die letzten 20 Spiele immer gegen Ivica Zubac spielen würde, dann könnte vielleicht was draus werden.
Da könnte was gehen. Wenn er halt auch immer 50 Punkte auflegt, dann hat er vielleicht auch noch einen Case am Ende.
Haben wir mal rausgefunden, was Ivica Zubac Doncic getan hat?
Ich habe keine Ahnung.
Das ist ja, also vor allem sofort, sobald das Spiel losgeht, komm, gib mir den langen. Ich mache ihn platt. Und das ist halt wirklich.
Hat sich einfach bewährt.
Bei diesem ersten Spiel, ich dachte die ganze Zeit, man, Tyronn Lue, du musst ihn jetzt rausnehmen. Luca wird das einfach die ganze Zeit in jedem Play weiter durchziehen. Er hat es einfach gemacht und war dann auch scheißegal.
Nee, war okay. Nee, also, ich glaube, ich wollte jetzt nicht sagen, dass die anderen irgendwie eine einfache Situation haben. Ne? Also es ging eher so darum, weil ich mir dann irgendwann dachte, also, es ist halt, gut, momentan ist halt genauso wie bei dir, die 9 Spiele Siegesserie ist halt so quasi die Rosen-Scoring-Serie gerade halt natürlich sehr, sehr präsent und hebt es dann natürlich auch noch so ein bisschen. Aber ich würde ihn dann schon mittlerweile, also ich sehe die anderen auch noch über ihm, auf jeden Fall, aber er ist halt, also irgendwie trägt er halt ein Team und er ist halt defensiv nicht mehr dieser krasse Minusspieler, der halt die letzten Jahre war. Also er ist immer noch kein guter Verteidiger, aber sie haben eigentlich, es ist jetzt gerade ein bisschen komplizierter einfach, weil halt, auch schon gesagt, die Defense fehlt so ein bisschen, ne? Diejenigen, die die Defense ausmachen, das heißt, seine Rolle ist auch ein bisschen komplizierter, aber sie haben ihm eigentlich eine Rolle zugeschustert, die für ihn eigentlich ganz gut gepasst hat, so dass er halt so ein bisschen, ja, abseits des Balles war und halt so ein bisschen aushelfen sollte.
Bisschen chillen kann einfach.
Bisschen chillen kann und aber halt auch gleichzeitig
kommunizieren soll. Packt sich seinen Klappstuhl einfach aufs Feld, setzt sich
genau,
ein
genau.
Raucht erstmal eine Zigarette.
Er ist schon in Bewegung. Er kommuniziert auch, das sind ja auch so ein paar so Sachen, so, die er machen kann und von daher, nee, also ich finde es aber schon krass, wie er dieses Team halt einfach und halt auch wie er es als Leader sozusagen trägt, also dass er halt auch die anderen mitnimmt sozusagen. Und von daher, Riesenfan. Und jetzt kommen wir aber zum Entscheidenden. Nikola Vucevic. Die letzten 13 Spiele. Ja.
23, ich wusste, dass es kommt übrigens.
23,5 Punkte, 13,4 Rebounds. Ja? Nicht schlecht. Die letzten 8 Spiele. 25,3 Punkte. Übrigens schön umgedreht. 13,6 Rebounds, 4,1 Assists und 59% aus dem Feld. Vucevic ist angekommen.
Und du wolltest seinen Arsch unbedingt loswerden.
Nein, wollte ich nicht.
Dass sie den endlich traden sollen.
Ich habe dir da schon
nicht mehr gesagt, sehen kannst.
Ich habe dir da schon gesagt, du legst mir Dinge in den Mund. Ich habe nur gesagt, so wie es jetzt aussieht, ist natürlich uncool. Ne? Und dann fängt an, mich zu nerven und man kann mal gucken. Oder ich bin mir selber nicht sicher, aber er hat es halt einfach. Weißt du warum?
Wegen Djokovic?
Wegen Djokovic, ja, genau. Nein, weil jetzt mittlerweile, irgendwann habe ich doch mal gesagt, mit dem Dreier ist ein Ding, dass der nicht so gut fällt dieses Jahr. Aber mein größtes Problem war, dass er diese Dinger in Ringnähe einfach nicht macht. Dass er da zu viel liegen lässt. Und genau das, da geht er jetzt einfach mit viel, viel mehr Nachdruck hin und viel, viel mehr Sicherheit und ist halt auch einfach, dominiert halt jetzt seine Gegenspieler im Post momentan. Weil er hat auch einfach, er hat die Fußarbeit, er hat die Moves und Ajo findet ihn da eigentlich immer ziemlich gut als Playmaker. Und von daher hat jetzt irgendwie, gefühlt für mich eine Sicherheit gefunden wieder in seinem Spiel in Korbnähe, die halt sich auf das Ganze, auf den ganzen Rest auswirkt. Und klar, ich glaube, gegen San Antonio 1 von 7 von draußen nur getroffen. Oder 1 von 4, keine Ahnung, auf jeden Fall nur ein Dreier quasi. Und er strahlt halt immer noch die Gefahr aus, dass er theoretisch mal heiß laufen will. Das heißt, du kannst ihn nicht ganz stehen lassen. Und wie gesagt, jetzt dominiert er halt im Ringnäher. Und das ist halt, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Und das hoffe ich halt, dass es jetzt geöffnet ist. Nicht, dass es jetzt irgendwie so ein Zwischenhoch ist, sondern dass jetzt halt irgendwie was Klick gemacht hat. Dann auch, wenn Levine zurückkommt, da bin ich jetzt halt mal gespannt, was passiert, weil er ist jetzt bei diesem Spezialisten, der auch sein Knie operiert hat damals nach dem Kreuzbandriss.
Kurze Zwischenfrage wegen Vooch. Ja. Ist er denn jetzt im Moment einfach auch mehr gefeatured in der Offense, weil so viele Leute fehlen und dadurch ist er quasi auch dazu gezwungen, sich in Rhythmus zu spielen, oder macht er jetzt einfach Sachen, die er am Anfang der Saison auch hätte machen können, deinem Eindruck nach?
Also er ist schon natürlich mehr gefeatured, einfach gerade jetzt auch ohne Levine, aber sie haben auch am Anfang der Saison oft versucht, ihn am Anfang relativ schnell zu featuren, also dass er so einen Rhythmus finden konnte. Das kann natürlich dann sein, dass es dann so ist, okay, ich muss ihn jetzt schnell finden, weil wenn ich ihn nicht finde, dann wieder nicht. Und wie gesagt, ich glaube, dass Ayu ihn schon ganz gut einsetzt und ihm den Ball an seinen Spots gibt, aber grundsätzlich, finde ich, kriegt er jetzt nicht wahnsinnig viel andere Würfe. Also es ist halt einfach so, er findet jetzt halt schneller seinen Rhythmus und lässt sich jetzt auch nicht mehr so, wenn der Wurf jetzt nicht fällt. Also am Anfang war es echt oft so, dass er halt gut sichtbar gut gehadert hat. So. Mhm. Und er wirkt jetzt ruhiger. Das kann natürlich sein, dass es dadurch eben ist, dass er mehr Möglichkeiten hat. Aber ich glaube, aber es kann eben auch sein, dass er dadurch diesen Knoten so ein bisschen gelöst hat. Und das Ding ist, ja, ich meine, Levine ist jetzt seit 2 Spielen wieder raus, war immer wieder raus. Ich meine, die anderen, klar, die Offense mit Lonzo ist vielleicht ein bisschen eine andere, aber er war ja trotzdem immer, er ist jetzt halt, die dritte Option war er auch vor 6 Verletzungen. Ne? Also er war eigentlich immer dritte Option und ist jetzt halt jetzt eins aufgerutscht, erst die letzten beiden Spiele wieder. Hm. Und von daher, ich glaube, ja, also es ist sicherlich, kriegt er ein bisschen mehr, aber so grundsätzlich findet er auch einfach schnell seinen Rhythmus jetzt momentan. Habe ich so einen Eindruck. So. Ja, wie gesagt. Und bei Levine jetzt halt schauen, weil das ist halt schon ein bisschen, das ist ja so im Knie, dass es halt so ein bisschen hackelt irgendwie. Weil ist ja so das Ding. Also, dass es einfach sich nicht so reibungslos bewegen lässt oder so. Immer, habe ich jetzt irgendwie gelesen. Ich hoffe, es kommt nichts Blödes bei rum. Ich auch, sie haben gesagt, vorgestern gesagt, dass er beim Spezialisten ist diese Woche. Wir haben immer noch nichts gehört. In Zeiten von XY war Quellen zufolge morgens um 4.35 Uhr auf dem Klo. Es ist auch ein bisschen hart, wenn du auf so eine Nachricht wartest, was passiert ist. Aber es wäre natürlich mega bitter, wenn da jetzt irgendwas wäre. Aber da kommt natürlich der All-Star-Break auch zur richtigen Zeit. Und Kobe, auch nochmal ganz kurz. Kobe White. Ich bin froh, dass sie nicht getradet haben. Ich finde ihn irgendwie geil. Ich mag Kobe White. Auch wenn er streaky ist, aber wenn Kobe White heißt es, hat sein Spiel auch deutlich verbessert.
Der wird irgendwann mal bei irgendeinem Team 20 Punkte pro Spiel über eine Saison auflegen. Ich weiß nicht, bei welchem Team und in welcher Rolle, aber also, und ob das Team gut sein wird, bin ich mir nicht sicher, aber der kann Punkte machen. Diese Streakiness. Ich meine, er ist auch noch sehr jung, vielleicht kriegt er es ja auch in den Griff.
Ja, vor allem, ich meine, was dieses Jahr halt echt krass ist, finde ich, ist, wie er zum Korb kommt. Also nicht, weil er mega explosiv ist, sondern weil er so ein bisschen ja, mit dem Speed arbeitet, weil er irgendwie mit seinem, er hat jetzt immer noch nicht das sicherste Handling, aber er hat es auf jeden Fall verbessert, jetzt verglichen mit letztem, also vor allem vorletztem Jahr, als er Point Guard spielen sollte. Letztem Jahr vor allem. Aber ich finde, da hat er echt gut gearbeitet, auch wie er am Ring abschließt. Da wird der Mo Cheeks, ist ja Assistant Coach beim Bus, wird er relativ viel zugute gehalten, was ich mir auch gut vorstellen kann, weil er selber echt extrem guter Point Guard und hat ein gutes Gefühl fürs Spiel. Ja, von daher, also und ich bin halt, jetzt bin ich einfach gespannt, um jetzt mal wieder zu den Tiers zu kommen und zu den Möglichkeiten, sind wir auch so ein bisschen bei dem, was wir bei den Heat gesagt haben. Also Ayo zum Beispiel hätte vielleicht niemals diese Rolle oder so viele Anteile bekommen dieses Jahr, wenn es die Verletzten nicht gegeben hätte. Jetzt hast du aber, jetzt hast du im Endeffekt, ich habe die letzten Tage auch mal drüber nachgedacht, wir haben immer gesagt, dem Bulls fehlt die Tiefe. So, ne? Jetzt nehmen wir mal an, Richtung Playoffs sind wirklich alle fit. Also bei Pat Williams war ja Billy Donovan auch schon sehr offensiv, sodass er eigentlich irgendwann Mitte März zurückkommen kann. Normalerweise, also wenn es jetzt keinen Rückschlag gibt, kann es schon sein. Wenn alle da sind, dann hast du ja eigentlich eine sehr, sehr solide Achterrotation. Also weißt du, du hast Caruso als Ersten von der Bank, du hast Kobe von der Bank, du hast Ayo von der Bank, du hast sogar noch mehr, du hast
Javonte Green von der Bank.
Ja, genau, du hast Javonte Green von der Bank, du hast Derrick Jones Jr. von der Bank. Es ist sogar eine Zehner-Rotation dann mittlerweile. Also es ist halt, dir fehlt immer noch Länge, bin ich auf jeden Fall bei dir, aber du hast 10 produktive NBA-Spieler, die du auch, und bei Derrick Jones Jr., klar, muss man gucken, wie es ist mit seinem Wurf, aber die du in einem Playoff-Szenario bringen kannst. Also von daher, ich habe diese Kategorie Fuß in der Tür genannt übrigens.
Mhm. Sind da noch mehr Teams drin?
Bei mir, ich habe es mir ein bisschen leicht gemacht, weil ich habe die jetzt nicht richtig, also ich habe sie nicht, ich habe ihnen zwei Namen gegeben, die nicht wirklich sagen, was dann am Ende dabei draus wird. So, also ich habe Fuß in der Tür, habe ich die Cavs noch mit drin und die Bulls.
Ja.
Und dann habe ich vom Norden in den Süden und zurück, ne, weißt du? Beide im Norden, die Raptors und die Celtics. Lief scheiße und jetzt geht's wieder nach oben.
Ah, okay. Weißt du? Also du hast ja wieder halt um sehr viele Ecken gedacht.
Geografisch und spielerisch mal ganz schnell vermischt.
Ja. Okay, ja, verstehe. Ja, ich habe auch die Cavs und die Raptors da noch mit drin. Ich hatte auch bei beiden überlegt, ob ich sie in das Tier darunter noch mit reinnehme, weil man das irgendwie auch vertreten könnte. Also das heißt Wildcards. Weil für mich, also die Cavs sind ja in der Regular Season eigentlich keine Wildcard. Die sind ja über die ganze Saison echt konstant gewesen, echt gut. Die Defense ist sehr gut, die Offense ist nicht so gut. Eigentlich haben sie sehr viele Parallelen zu den Celtics, was das angeht. Der Unterschied ist halt, dass man, also die besten Spieler der Celtics haben alle schon ziemlich viel Playoff-Erfahrung. Und das ist halt bei den Cavs einfach überhaupt nicht der Fall.
Ja.
Oder, also, ich meine, Kevin Love ist natürlich, bei dem ist das anders, aber bei einem Großteil des Kaders ist es halt einfach so, dass sie da wenig Luft geschnuppert haben. Wir haben ja in der Bandwagon-Folge auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass es halt offensiv schon sehr davon abhängig ist, dass Garland übermenschlich ist und übermenschlich Pull-Up-Jumper trifft die ganze Zeit auf einem Niveau, wie es sonst niemand in der Liga tut. Also, wo ich halt einfach denke, ist das so haltbar gegen Playoff-Defense? Da habe ich halt so, das sind immer so meine kleinen Bedenken. LeVert sollte schon helfen, glaube ich. Also, dass sie ihn geholt haben, war schon, glaube ich, eine ganz, ganz gute Idee. Aber ob er dieses grundsätzliche Thema so richtig ändert als Spieler, der schon Tendenzen hat zum Ballstoppen und zum nicht allzu effizient abschließen, da bin ich mir halt einfach nicht so sicher. Deswegen, andererseits haben die Cavs absolut nichts zu verlieren. Also, wenn die in die Playoffs gehen, selbst wenn sie als Two-Seed in die Playoffs gehen, erwartet keiner von ihnen jetzt irgendwelche Wunderdinge und das kann einen natürlich auch irgendwie befreien. Aber ja, also deswegen, ich glaube, mehr als eine Serie können sie eigentlich nicht gewinnen, deswegen müssten sie ein Tier drunter stehen. Aber ich weiß auch nicht, letztendlich irgendwo stehen sie halt.
Ich meine, das Ding ist halt, der Unterschied zu den Celtics ist halt schon, dass das die individuelle Offense gefühlt vielleicht leichter zu stoppen ist. Einfach weil halt, ich meine, Garland, auch einer unserer neuen Lieblingsspieler, aber ist halt, ist schwer zu verteidigen, aber ihm fehlt halt so ein bisschen die Länge und noch dazu mit LeVert muss man eben sehen, ob da nebendran einer ist, der wirklich so viel Gefahr ausstrahlt, dass die Defense dann sich in den Playoffs da nicht den richtigen Gameplan zurechtlegen kann, weil da ist natürlich schon das Ding, da hast du halt dann wirklich ein Team, das sich komplett auf dich einstellt und dann wird es vielleicht schwierig. Gleichzeitig hast du halt diese extrem eklige Defense, deswegen ich kann die Cavs irgendwie Richtung Playoffs auch schwer einschätzen. Ich glaube, der Erfahrungspunkt ist sicherlich ein Punkt, weil du ja irgendwie gucken musst, ja, also weil das ist natürlich dann schon nochmal eine andere Situation ist. Es ist halt irgendwie, ja, so ein Team, das halt so eine sehr hakelige Offense hat, ist natürlich in den Playoffs, steht in den Playoffs, glaube ich, schon traditionell schnell vor Problemen, irgendwie dann zu scoren. Also gerade wenn das Matchup jetzt nicht ganz perfekt ist für dich. Ja, aber irgendwie trotzdem, ich meine, sie haben jetzt die letzten zwei Spiele zwar verloren, aber irgendwie davor waren sie, glaube ich, 8-2, 4 in Folge gewonnen. Und ich glaube schon, dass LeVert, also weil es halt einfach einer ist, der auch einfach sich mal, wenn gar nichts geht, sich einfach mal selber schnell einen Wurf erarbeiten kann. Und es ist vielleicht nicht immer mega effizient, aber es ist, glaube ich, es kann effizient genug sein.
Vielleicht kann man das ist eine wichtige Qualität, die brauchst du auf jeden Fall in den Playoffs. Du brauchst auch mehr als eine Person, die halt Würfe erarbeiten kann.
Und die anderen sind ja jetzt auch nicht blind. Also ich meine, du kannst ja trotzdem noch, also mit Mobleys Passing, mit Allen Screening und dann das Abrollen Richtung Ring. Also du kannst da ja schon was machen. Es ist jetzt nicht so, dass da jetzt gar nichts sonst da ist. Deshalb, ja, deswegen war sie bei mir halt auch so bei Fuß in der Tür, weil die Saison halt auch einfach so gut ist, dass ich halt sie nicht abschreiben will. Aber du hast natürlich schon recht. Also es ist vielleicht so ein bisschen mit Blick auf die Playoffs am hakeligsten. Und dann halt, ja, und dann habe ich halt noch die Raptors. Weil die Raptors halt, sie haben zwar jetzt nicht diesen Playmaker bekommen, den sie gern noch gehabt hätten neben Van Vliet vor der Trade-Deadline, aber also im Backcourt, weil Young kann das ja sehr gut so rund um die Zone rum, aber haben eben einen dazu bekommen, der sie halt irgendwie noch eigentlich schon ein bisschen schwerer ausrechenbar macht offensiv, der da irgendwie gut reinpasst, der halt irgendwie switchable ist und sie haben sich halt auch gefunden irgendwie, haben wir auch schon gesagt. Und ich glaube halt, es ist halt einfach ein wahnsinnig unangenehmes Team mit dieser konstanten Länge. Und ja, also von daher kann ich auch schwer einschätzen. Also weißt du, es ist dann irgendwo, wie weit es jetzt irgendwie gehen kann. Ich meine, da ist halt auch so ein bisschen Recency Bias. Also das halt in letzter Zeit so gut läuft. Aber wie gut sind sie dann im Playoff-Szenario, wenn dann die Defense sich vielleicht ein bisschen besser auf sie einstellt? Ich weiß
nicht. Ja, und vor allem haben ihre besten Spieler dann, können die dann noch atmen? Also weil die so krank viel spielen müssen. Und also Thaddeus Young hilft da natürlich, aber also er ändert jetzt für Fred VanVleet nicht viel, was dessen Minutenlast angeht und so. Und das ist, glaube ich, schon, das könnte sie Richtung Playoffs ein bisschen einholen, dass ihre besten Spieler einfach so krass viele Minuten schlucken. Aber gleichzeitig sehe ich irgendwie auch so das Potenzial, weil es ist ein Team ohne defensive Angriffsfläche eigentlich. Also es ist natürlich, wenn sie jetzt gegen Embiid spielen müssen, da fehlt ihnen jemand, also das ist auf jeden Fall so. Ich meine, das gilt für die meisten Teams in der Conference, aber also allein schon körperlich, aber das, also eine Serie Boston gegen Toronto wäre zum Beispiel faszinierend, weil beide einfach so von der Top 5 her ein bisschen vergleichbar sind körperlich. Also es gibt zwar dann offensiv individuell mehr Talent auf Seiten der Celtics, glaube ich, aber was Siakam in letzter Zeit macht, was Fred VanVleet die ganze Saison über für Würfe trifft, so das kann schon auch irgendwie ganz gut werden. Also bei den Raptors bin ich mir im Moment auch nicht ganz sicher, ob ich jetzt so diese aktuelle Phase vielleicht ein bisschen überbewerte, aber eigentlich halte ich sie halt schon auch für ein gutes und Playoff-taugliches Team. Es fehlt halt, um jetzt so ein richtiger Contender zu sein, fehlt mir irgendwie immer noch ein Element Special Sauce in der Offensive. Also halt so dieser Typ, der sich halt irgendwie jederzeit gute Würfe erarbeiten kann, weil es ist jetzt, obwohl sie jetzt ja in letzter Zeit echt sehr, sehr erfolgreich waren, ihre Halbfeld-Offense ist immer noch irgendwie Platz 25 und nur so die richtigen Tanking-Teams sind schlechter als sie. Das ist schon was einen natürlich Sorgen bereitet. Aber ja, defensiv, dieses Matchup-Thema, mir gefallen sie schon. Aber je mehr ich drüber nachdenke, wahrscheinlich gehören sie trotzdem ein Tier tiefer als Boston und Chicago zumindest.
Ich weiß nicht, wie es bei dir, also
weißt du was, ich mache jetzt für Cleveland und Toronto einfach ein eigenes Tier auf.
Und zwar?
Nichts zu verlieren.
Stimmt.
Aber ich glaube auch nicht mehr als ganz vielleicht eine Serie zu gewinnen. Das wäre jetzt der längere Titel. Aber nichts zu verlieren klingt besser.
Nichts zu verlieren klingt auf jeden Fall sehr gut. Ich meine, ich tendiere manchmal auch so, dass bei so guten Defensivteams, die für die Playoffs vielleicht dann auch so ein bisschen zu überschätzen und halt so ein bisschen zu übergehen, dass es in der Offense dann auch halt umgekehrt schwierig sein kann.
Weißt du, was mich auch irritiert? Sie sind nur auf Platz 14 bei der Defense. Aber man hat von ihnen immer so Spiele im Blick und Possessions im Blick, wo man denkt, also eigentlich gibt es da keine Schwachstelle. Eigentlich können die alles verteidigen. Eigentlich sind die perfekt dafür aufgestellt. Außerdem haben sie Nick Nurse, den verrückten Professor. Aber komischerweise war es über die Saison echt nicht so konstant gut in der Defensive, was mich häufig dann so ein bisschen irritiert. Aber dass sie halt vom Rating her mittelmäßig sind, klingt halt völlig falsch, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Also bei dem, also gerade auch wenn man sie halt eben so manchmal sieht, also mir ist ja auch gegen die Bulls halt so extrem aufgefallen, wie eklig sie halt einfach sind. Also das ist, irgendwie nächstes Tier.
Ja, die wilden Karten.
Die wilden Karten?
Ja.
Und da hast du die in die falsche Richtung streakenden Hornissen und die Hauken drin, oder was?
Ja. Wobei, also wenn man ganz knallhart sein wollte, könnte man auch sagen, dass die Hawks einfach wegen dem, was sie letzte Saison gemacht haben, aus Respekt könnte man sie Richtung Boston und Chicago in das Tier packen, weil wir haben ja gesehen, dass es irgendwie schon geht, während ich von den Hornets in den Playoffs wenig halte. Also ich glaube, da sind die einfach nicht für gemacht. Ja. Wenn man bedenkt, dass sie auch in der Saison gegen gute Teams meistens verlieren und gegen schlechte Teams meistens gewinnen und so irgendwie ihre Bilanz holen und aber auch immer wieder dann mal einbrechen und defensiv halt richtig nicht gut sind und so. Ich glaube, das ist jetzt kein wirklich playoff-taugliches Team. Bei den Hawks, sie spielen auch nicht wie ein playoff-taugliches Team, aber es gibt irgendwo ein Szenario auf der Welt, wo sie halt zum richtigen Zeitpunkt vielleicht auch nochmal einen kleinen Run hinlegen können.
Ja, man wartet immer so ein bisschen drauf. Und sie hatten ja zwischenzeitlich auch mal wieder eine Siegesserie und sah irgendwie auch besser aus. Und dann kommt doch wieder eine Dominierlage, dann kommt wieder so ein Sieg wie letzte Nacht gegen die Cavs.
Ja, sie haben auch Phoenix überzeugend geschlagen. Wer schlägt schon mal Phoenix?
Ja, und dann auch noch überzeugend. Also, ja, also Hawks ist für mich echt, Wildcard trifft es irgendwie ganz gut, weil man einfach nicht, also sehr im Endeffekt wie letztes Jahr, so ein bisschen. Nur, dass sie halt jetzt, also, dass man jetzt weiß, was geht. Letztes Jahr wusste man es noch nicht. Dafür war letztes Jahr, sind sie ja dann immer so komplett ins Rollen gekommen. Und es ist natürlich nicht auszuschließen, dass das nach dem All-Star-Break genauso sein wird. Also, das ist ja irgendwie, ja, gefühlt haben sie immer noch ziemlich viele Teile zusammen, die halt die erfolgreichen Basketball bescheren. Aber es kann halt auch echt sein, dass sie halt in einer Serie dann, also, das ist halt Play-In und dann ciao.
Ja, also, kann, zum Beispiel, kann absolut sein.
Gegen die Hornets weiterkommen. Also ich sehe die Hornets da, also ähnlich wie du, sehe ich jetzt auch noch einfach nicht. Also für mich sind sie halt im Play-In und dann nicht weiter im Endeffekt.
Ja.
Aber genau, dass sie bei den Hawks, weiß ich nicht, Play-In gegen Hornets gewinnen und dann geht's halt gegen Raptors, Celtics, Nets, Brooklyn, Bulls, keine Ahnung. Weil das Ding ist halt, je länger die, also Caruso, Ball und so raus sind und je schwieriger der Schedule wird, desto schneller rutschen sie halt ab. Also weil die Offense ist überragend, aber defensiv, also es ist halt, ja, es ist schwierig. Deswegen, vielleicht kriegen sie auch noch, aber dann ja, die Hawks, ich weiß es nicht. Ich weiß echt, also Hawks kann ich nicht einschätzen.
Ja, sie sind für mich auch ein bisschen ein Mysterium, weil ich irgendwie die einzelnen Teile sehe, auch jetzt nach dem Rettich-Trade und denke eigentlich, ist der Mix ja nicht schlecht. Und also ich finde viele der jungen Spieler gut, einige der Veteranen haben jetzt nicht unbedingt ihre beste Saison, aber trotzdem irgendwie mit DeAndre Hunter und Onyeka Okongwu, die kann die Defense besser werden, als es jetzt über die Saison war. Eigentlich gibt's ja auch mit Bogdanović jemanden, der die Offense so ein bisschen anleiten kann, wenn Trae Young sitzt, aber es funktioniert halt irgendwie nicht. Ja. Und also es wird natürlich zunehmend unwahrscheinlicher, dass sie die Kurve noch kriegen in dieser Saison. Ja. Aber ich schließe es halt einfach immer noch nicht komplett aus. Vielleicht auch einfach, weil ich vor der Saison total davon überzeugt war, dass das Team super ist und das irgendwie immer noch nicht so ganz wahrhaben will. Manchmal gibt's ja auch einfach eine Saison aus der Hölle. Das passiert natürlich auch mal.
Wann haben sie letztes Jahr bekommen? Weißt du es noch ungefähr? Also war es wirklich auch um den All-Star-Break rum oder war es ein bisschen früher?
Ne, es war ein bisschen früher, als sie halt McMillan geholt haben. Mit ihm ging das dann sehr schnell eigentlich dass es sich halt gedreht hat.
Ja. Wer zum Beispiel Gary Harris sollte rausgekauft werden? Wäre das ein Kandidat?
Ich weiß nicht, haben sie denn zu wenig Dudes? Eigentlich ja nicht.
Ja, aber er wär halt einer von den Dudes, die halt noch irgendwie, ja, stimmt schon.
Also gerade irgendwie.
Würdest du mit dem arbeiten, was sie haben?
Sozusagen? Eigentlich schon. Ich würde sagen, reißt euch zusammen. Ihr gönnt's doch besser. Geht raus und spielt Fußball.
Ja. Stimmt. An den Satz habe ich vorhin auch schon kurz gedacht. Ich hatte ihn im Kopf. Krass.
Weil du meinst, weil das Steve Nashs Offensivsystem bei den Nets war.
Nur wegen James Harden.
Ja.
Nur weil James Harden das so wollte und sonst keiner.
Davor gab es ausschließlich Motion Offense.
So ist es. Nee, aber meinst du, man sollte eher mit dem arbeiten, was man hat und einfach sagen, okay, also eigentlich haben wir alles, was wir brauchen, wir müssen jetzt nur endlich mal irgendwie
zusammensetzen. Ja, also ich meine, sie können natürlich versuchen, wenn sich Möglichkeiten anbieten, da mal anzuklopfen, aber also ich finde jetzt nicht, dass sie in ihrer Rotation zwingend noch Leute mit reinkriegen müssen und auch so auf den kleineren Positionen, wo ja Harris reinkommen würde, mit Hertha, Bogdanović, oder auch Delon Wright, sie haben da ja schon Leute. Sie haben eigentlich mehr als genug Leute, finde ich.
Ach, guter Punkt. Entschuldigung, ich habe jetzt
alles gut
gegähnt, kurz. Aber wir sind schon auch
Eben, wir sind ja auch
durch. Lang unterwegs. Wir sind durch. Stimmt, wir sind durch. Alles Wer kommt in die Finals? Noch ganz kurz im Osten.
Also der Smart Money ist Milwaukee. Wer Smart stand Money. Jetzt auch immer noch mein Tipp? Was meinst du?
Ja. Ja, da ich nicht mit Geld umgehen kann, gehe ich auf die Sixers.
Naja. Und Stand jetzt kriegen beide einen Arschtritt von den Suns.
Wie jeder wahrscheinlich. Also, ja.
Ja. Also die Suns sind schon relativ klar im Moment der Top-Favorit auf den Titel, oder würdest du?
Ja, also ich meine, dieses, also gefühlt ja das einzige Team, das keine Probleme hat, irgendwie, keine tiefgreifenden Probleme dieses Jahr. Sei es jetzt durch Verletzungen oder spielerisch oder in der Teamzusammensetzung. Also von daher würde ich auch sagen, dass.
Die Frage ist, würdest du als Center bei den Suns, der so 10 bis 20 Minuten pro Spiel bekommt, meinst du, du könntest da mal ein Double-Double auflegen?
Mit Christopher Paulus an der Seite bestimmt.
Ja. Also ich glaube da. Ich meine, du wärst ein spezieller Center.
Ich wär noch undersized als Bruce Brown, aber ja. Trotzdem.
Aber könnte funktionieren, oder?
Mit Christopher Paulus an meiner Seite mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ja. Ich würde halt Embiid erstmal aus der Zone rausschieben und dann zu Werke gehen.
Ich glaube, wenn ich Embiid verteidigen müsste, würde ich permanent versuchen, so den Stuhl wegzuziehen.
Ja. Auf jeden Fall.
Das wäre meine einzige Hoffnung die ganze Zeit.
Ja, mir geht nicht. Es wäre schon mal interessant, ist wirklich, also man kriegt ja auch manchmal so bei Kawhi so, wie krass es ist, wenn man irgendwie jetzt in einem Block von Kawhi läuft oder so. Das ist einfach mal, weil ich glaube, das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, was das dann nochmal, also wenn man selber spielt und jemand größer und kräftiger ist, dann ist es ja schon mal so, okay, kann ich nicht richtig bewegen. Aber ich glaube, das ist halt nochmal eine ganz andere Nummer.
Also, das ist ich habe das vor ein paar Jahren irgendwie mal gelesen, dass da ging es um die NFL, aber dass so ein klassischer Hit, wie du den da halt mehrfach pro Spiel bekommst, dass das ungefähr vergleichbar ist, wie wenn du mit einem Auto so mit ungefähr 20 km/h gegen eine Mauer fährst. Und das aber halt immer wieder.
Ja.
Ich glaube, das ist gut fürs Hirn.
Ist brutal gut fürs Hirn, ja.
Und so. Ja, ich weiß nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ich glaube, ich bin so oft gegen die Mauer gelaufen heute.
Du wolltest in der Post-Super Bowl-Woche wolltest du doch nochmal die NFL mit reinbringen.
Mhm. Die Halbzeitshow, also, davon könnte sich die NBA mal eine Scheibe abschneiden.
Ja, ich fand sie auch cool. Also ich find's immer geil, manchmal denke ich mir so, egal was passiert, es gibt immer laute Kritik aus irgendeiner Seite und jeder sagt irgendwie so, das fand ich gut, aber ich fand's echt cool. Also ich fand auch so die Idee, so mit diesem Haus und wie sie da so rumgezogen sind und
möchte auch nochmal, also Kritik habe ich nicht mal wahrgenommen, aber ist ja auch Wumpel, weil du hast schon recht, irgendwer schimpft immer, aber wie krank ist eigentlich dein musikalischer Katalog, wenn du so, bei so einem Medley, während die ganze Welt zuguckt, keine Zeit findest für den wahrscheinlich einflussreichsten Rap-Song ever, Nothing But A G-Thing. Den haben sie ja einfach nicht angespielt. Und das fand ich schon, also Dr. Dre hat schon ein bisschen was gerissen in sein Life.
Ja, er hat durchaus unser aller Leben musikalisch bereichert. Ja, hast du diesen einen Tweet gesehen, ich glaube von einem von The Ringer war es, der so sinngemäß so, boah, Dr. Dre, Snoop Dogg, endlich mal ein Setup für uns junge Leute, nicht wie The Who, Beatles und so. Und dann noch mal kurz nachgedacht. Und hat gesagt, and then it hit us.
Ja. fühle ich.
Ja. War halt dann neu, ist halt dann doch schon 15 Jahre her und so.
The Chronic kam vor 30 Jahren raus.
Ja, das ist, ja, genau, eben. Ich meine,
sie haben auch nichts von The Chronic gespielt, aber trotzdem.
Nee. Aber, ja, selbst The Jay war ja frühe 2000er, also von daher.
Ich glaube, es waren 99 sogar.
War es echt 99 sogar?
Ich glaube.
Ja, doch. Ja, doch. Es war 99, glaube ich.
Das Album ist eben monumental. So, ich glaube, wir müssen jetzt abbrechen, damit ich jetzt einfach noch meine alten Dr. Dre CDs nochmal rausholen kann. Denn ich habe sie natürlich noch in echt.
In echt?
Ja.
Das ist krass. Nee, habe ich nicht mehr. Ich war eh Osten. Deswegen habe ich eher die anderen. Weißt du?
So ein elitärer Snob.
Genau. Schon immer gewesen. Nase hoch.
Okay, so. Gut, okay, das war's. Ja, bis dann.
Bis dann. Freunde, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Falls ihr Lust habt, uns öfter zuzuhören und euch fragt, wo das geht, abonniert uns sehr gerne bei Apple Podcasts. Gerne auch mit Rezensionen bei Spotify, bei Deezer, bei Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns auch gern bei Twitter und Instagram. Und schaut mal bei Patreon vorbei, wenn ihr Lust habt. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.